Professor Dr. Dr. Wallach studierte Psychologie und Philosophie, promovierte in beiden Fächern und hat sich sehr, sehr lange mit komplementärmedizinischen Methoden beschäftigt. Im heutigen Interview geht es um das Thema Transhumanismus. Hierzu hat Professor Wallach auch eine Expertise zum Galileo Commission Report verfasst, und zwar für das gleichnamige Galileo Commission Scientific and Medical Network. Den Link zu seinem wissenschaftlichen Text finden Sie im Klappentext. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit einer Stunde geballter Expertise zum Thema Transhumanismus. Im Gespräch. Bei Apolut im Gespräch begrüße ich jetzt ganz herzlich Professor Dr. Wallach. Herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung, Herr Fiedler. Grüß Gott allerseits.
Ja, ich habe Sie nach langer, langer Zeit mal wieder im Interview. Sie erinnern sich vielleicht, wir waren vor...
Wir haben uns in Berlin gesehen, ja.
Genau, vor ungefähr 10 Jahren war das. Mhm. Also, nee, nicht ganz. Also das sind irgendwie 8 Jahre her. Da hatte ich Sie für meine zweite Dokumentation Zensur, hatte ich Sie da im Interview. Mhm. Und das war von daher ja auch irgendwie bei Apolut, das hieß damals noch KenFM. Und ich war ganz froh darüber, dass ich jemanden mit der Technik im Hintergrund hatte, der da das Interview also technisch begleitete, genauso wie wir jetzt eine Technik im Hintergrund haben, die sich um Ton und Bild kümmert. Ja, es ist ein schweres Thema, deswegen kann ich mich nicht alles auf zugleich kümmern. Wir wollen uns heute über das Thema Transhumanismus unterhalten und ich habe gesehen, Sie sind da auch sehr tief im Thema drin. Und das Interessante ist, unser Interview, was wir vor 7 Jahren geführt haben oder vor 8 Jahren, beschäftigte sich damals schon mit dem Server Psiram, also diesem Denunziationsportal im Internet, und der GWOP, der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Ja. Und die hatte Sie nun auf dem Kicker, das heißt also, Sie sind da auch auf Psiram mit einem sehr unfeinen Artikel gesegnet.
Ich weiß, das haben Sie immer noch. Ich bin schon sehr lang einer der Lieblingsfeinde der Skeptiker in Deutschland.
Ja, ja. Allerdings, ich glaube, Ihr Artikel ist nicht annähernd so lang wie die Artikel von Dirk Pohlmann und mir. Nachdem wir die Doku veröffentlicht haben, haben wir sämtliche Leute hinter uns gelassen. Also wir sind von denen zu den Hauptfeinden erkoren worden mit den absolut längsten Artikeln. Was Personen anbelangt.
Also ich habe inzwischen Glückwunsch, das ist ja ein Ritterschlag, oder?
Nehme ich so mit. Also lange Zeit war Dirk Pohlmann führend mit über 100.000 Artikeln, aber ich habe ihn jetzt in einem Husarenstreich überholt, weil ich ja irgendwas Böses zum Klima gesagt habe. Jetzt habe ich 120.000 Buchstaben. Das ist so, okay. Dass Sie da irgendwie auftauchten bei Psiram, hat ja was mit Ihrer Vita zu tun. Vielleicht fangen wir damit mal an. Das heißt, wie ist Ihr Werdegang im akademischen Bereich?
Ich habe Psychologie und Philosophie parallel studiert und dann in Psychologie Diplom gemacht mit einer Arbeit zur Homöopathie. Dann habe ich Erwachsenenbildung gemacht, 3 Jahre lang, und anschließend in Psychologie promoviert mit einer experimentellen Arbeit zur Homöopathie. Das hat dazu geführt, dass ich Forschungsgeld für eine Postdoc-Arbeit für eine Homöopathiestudie bekommen habe. Und währenddessen habe ich meine Philosophie fertig gemacht und habe in Philosophie bzw. Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte promoviert, parallel dazu. Dann habe ich mich in Psychologie habilitiert, immer mit meinen homöopathischen Arbeiten eigentlich. Die Habilitation, die war gegenüber unspezifische Therapieeffekte, das Beispiel Homöopathie. Und anschließend habe ich mich ziemlich lange mit komplementärmedizinischer Evaluationsforschung beschäftigt und habe dann andere Bereiche mit hineingenommen, also zum Beispiel Akupunktur. Wir haben Studien zur Geistheilung gemacht. Ich habe mich dann mit Achtsamkeit und Meditation beschäftigt, mit Spiritualität, mit transpersonaler Psychologie, also mit lauter Themen, die der Skeptiker-Community nicht gefallen hat. Damals ging das auch los und dann habe ich einfach mit diesen Themen weitergemacht, mich sehr intensiv mit Bewusstsein und mit Fragen zum Thema Geist, Bewusstsein beschäftigt und habe dann eben auch immer mehr eigentlich gemerkt, wir müssen uns dem Thema Spiritualität widmen, nicht nur individuell, sondern auch wissenschaftlich. Ich habe versucht, dort ein paar Arbeiten zu publizieren, habe ich gemacht und habe gehofft, es löst einen größeren Diskurs aus, hat es aber eigentlich nicht getan. Außer dass eben die Meditationsbewegung oder die Achtsamkeitsbewegung, die wir so ein bisschen mit angestoßen haben damals in den 2000er Jahren, dass die durchaus zu einer beachtlichen Welle geworden ist. Und Dann habe ich mich in den letzten Jahren von 2010 bis 2015 in Frankfurt an der Oder um den Studiengang, der weiterbildend war für Ärzte in Komplementärmedizin, gekümmert, den geleitet und organisiert, bis dann die Fakultät den Studiengang geschlossen hat und damit war dann auch meine Stelle zu Ende und seither bin ich freiberuflicher Wissenschaftler.
Ja, und dann sehen wir schon das Spannungsfeld, das heißt also diese GWOP, also das haben Sie gerade gesagt, Skeptiker, das ist ja irgendwie eine Skeptikerbewegung, die sich selber Skeptiker nennt. Mhm. In Wirklichkeit müsste man sie Leugner nennen, also weil sie ja viele Phänomene einfach nicht wahrhaben wollen.
Nein, ich würde sie Wissenschaftsgläubige nennen, das sind Wissenschaftsreligiöse, wenn man so will, ja, also die machen wissenschaftliche Weltanschauung zu ihrer Religion.
Genau. Und das Problem ist ja, dass wir uns als Wissenschaftler im Klaren darüber sind, ich bin ja selber auch Empiriker als Biologe, dass unsere Messsysteme nicht alles erfassen können, was da ist. Also das heißt also, wir können uns auch mit unseren Messungen, mit unseren eigenen Sinnen, das sind ja auch Messgeräte, und mit auch den elektronischen Messgeräten können wir uns nur der Realität oder der Wirklichkeit annähern. Das heißt, wir werden sie niemals ganz erfassen. Jetzt gibt's ja das Problem, dass dann Phänomene da sind, die ich aber irgendwie nicht genau mit meinen Messungen erfassen kann und oder es stehen Theoriekonstrukte dagegen. Das heißt, eigentlich theoretisch dürfte es nicht funktionieren, aber ich habe da was gemessen, was der Theorie entgegensteht. Und da sind wir ganz schnell bei der Homöopathie, die ja offensichtlich Erfolge zeitigt. Oder auch solche Sachen wie Akupunktur wird ja auch meistens behauptet, dass das nicht funktionieren würde, obwohl das eine hervorragende Schmerztherapie ist. Und dann heißt es plötzlich, das ist ja alles nur großer Mumpitz und dann sind sie sofort im Fadenkreuz bei dieser GWOP.
Ja. Naja, ich glaube, das Problem ist folgendes. Wir haben immer Modelle von der Welt, wie die Welt funktioniert. Und unser momentanes Weltmodell, das ist noch so ein kleines bisschen von diesem Newtonschen Billardkugelmodell inspiriert. Ja, da gibt es Dinge, die stoßen einander an und dadurch wird Ursache vermittelt. Das ist eine gewisse Regelmäßigkeit. Das haben wir jetzt in die Biochemie transportiert. So machen es eben die Moleküle und die biochemischen Moleküle auch. Schlüssel-Schloss-Prinzip, wo irgendwelche Enzyme sich andocken und dann was transportieren. Das sind alles sogenannte kausale oder man kann technisch auch sagen lokale Modelle, weil das immer nur örtlich funktioniert.
Mechanistisch, und ne?
Also das mechanistisch. Ganze ist, und in unserem Weltbild gibt es eben nur solche Regelmäßigkeiten. Das führt dazu, dass wir andere Formen von Regelmäßigkeiten, die vielleicht auch da sind, aber so nicht erklärbar sind, einfach ausblenden. Und mein klassisches Beispiel für das Ausblenden von Phänomenen, die offensichtlich sind, die aber nicht in ein Weltbild passen, ist immer der Widerstand, der William Harvey entgegengeblasen hat, als er ungefähr so 1623 den Herzschlag entdeckt hat. Der Herzschlag ist ja nicht immer schon ein physiologisches Phänomen gewesen, sondern im aristotelischen Weltmodell oder in der aristotelischen Physiologie ist das Herz ein Konvektionserwärmer. Es erwärmt das Blut, es steigt auf ins Gehirn. Das Gehirn ist ein Kühler, das sieht man ja, fällt wieder runter und so wird der Kreislauf erklärt. Ne? Und nun kam William Harvey und hat gesagt, das stimmt alles gar nicht, sondern das Herz ist eine Pumpe. Der hat sehr unappetitliche Versuche gemacht. Der hat Hunde bei lebendigem Leib aufgeschnitten und eben gesehen, dass sich das Herz kontrahiert hat, hat das publiziert. Und als er das gemacht hat, da ist ein Aufschrei durch Europa gegangen und die Ärzte haben gesagt, so ein Schmarrn, das gibt's hier überhaupt nicht. Es kann nicht sein, dass das Herz eine Pumpe ist und dass man einen Ton hört. Wir in Venedig, hat Parisano gesagt, der Wortführer der damaligen Ärzte, wir in Venedig können keinen Ton hören. Wenn die Glücklichen in London das hören können, dann soll mir doch der Harvey mal sein Hörrohr leihen. Das ist echt so. Also ich habe das nicht geglaubt, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Übrigens von Marcello Truzzi, einem Wortführer der amerikanischen Skeptiker auf einem Kongress. Zum ersten Mal habe ich das gehört. Dann bin ich in die Bibliothek und habe mir den Text geholt. Das ist tatsächlich so. Das steht wortwörtlich so drin. Also das ist so ein typisches Phänomen, wie eine Weltsicht, die man hat, aufgrund eines wissenschaftlichen Modells den Blick auf die Phänomene verstellt. Und das ist das Gleiche, was wir jetzt auch haben. Der Blick auf die Phänomene, was man also sieht und was tatsächlich passiert, wird verstellt durch ein Weltmodell, das wir haben, von dem manche behaupten, das ist das Einzige, das man haben kann, weil es eben bis jetzt gut gedient hat. Und das ist genau das Problem, was wir da sehen. Ja.
Ja, also man kann es auch ergänzen. Ich nehme immer ganz gerne den Alfred Wegener, der als Meteorologe in fremden Gewässern gefischt hat. Genau. Und dann gab es bei den Geologen großen Aufruhr. Also Verschwörungstheoretiker haben sie nicht gesagt, aber es war alles andere dabei, was auch in der gleichen Gegend operiert. Ja, also von Kontinentalverschiebungsfieber befallen und all so ein Kram wurde ihm da an den Hals geworfen. Ja, jetzt sind wir ja, also ich bin nicht ganz ohne Grund eingestiegen bei der GWOP, weil wir haben bei der GWOP ja auch ein seltsames Phänomen. Da gibt es nämlich also Leute, die dem Transhumanismus anhängen. Das heißt, die finden das Phänomen ganz toll. Das ist ja unser heutiges Hauptthema zwischen uns beiden. Und die Frage war, was ist denn jetzt genau erstmal Transhumanismus für den uneingeweihten Zuschauer? Klingt ja total toll. Es gibt ja auch einen humanistischen Pressedienst, der ja auch irgendwie in dieser Skeptikerbewegung lokalisiert ist. Und da werden dann solche Sachen wie Sterbehilfe und Euthanasie relativ positiv besprochen, muss man ja dazu sagen. Und das ist erstmal schon mal, wo man sagt so, oh, was ist denn da los? Also was wollen die genau? Und geht es hier wirklich um Humanismus oder was ist das?
Also vielleicht schließen wir den Kreis nochmal zurück zu dieser Skeptikerbewegung, weil das erklärt manches. Mhm. Das ist eine Bewegung von Leuten, die glauben, sie sagen zwar, sie seien Wissenschaftler, aber sie glauben an das sogenannte wissenschaftliche Weltbild. Und das ist ein Kürzel für eine Weltanschauung, ich habe vorher gesagt Wissenschaftsreligion, also ein Kürzel für ein Weltbild, in dem nur materialistische Zusammenhänge vorkommen, so wie sie im Moment von unserer Naturwissenschaft definiert werden. Ja.
Könnte man noch ergänzen, nicht wie im Moment, sondern wie sie quasi vor 10 Jahren oder so.
Könnte man auch sagen. Genau. Also wie sie halt bis jetzt vorkommen. Mhm. Und dann, da gehört eben auch dazu, dass es immer schwierig ist, sich noch komplett andere Dinge vorzustellen, wenn man sich auf ein Wissenschaftsmodell fokussiert, das vom Inhalt her definiert ist. Weil Wissenschaft ist nie vom Inhalt definiert, sondern von der Methode. Denn der Inhalt von heute kann der Irrtum von morgen sein. Ja, das, was wir heute als wissenschaftlich akzeptiert ansehen, das ist morgen vielleicht falsch. Kleines Mini-Beispiel, es war lange akzeptiert, Babys muss man auf den Bauch legen, bis man gemerkt hat, das führt zu plötzlichem Kindstod. Dann war plötzlich diese wissenschaftliche Meinung von gestern eine von vorgestern und sie war falsch. Also wenn man Wissenschaft vom Inhalt definiert her, also von dem Inhalt dessen, was wir im Moment wissen, macht man immer schon einen Fehler. Ja? Und jetzt gibt es eben Leute, die diese wissenschaftliche Weltanschauung nicht nur als jetzige vorhandene Sicht sehen, sondern sie gewissermaßen religiös überhöhen. Und das, was die Religion macht, also zum Beispiel Hoffnung in eine bessere Zukunft, Hoffnung in einen besseren Menschen, Verbesserung von uns Menschen durch moralisches Arbeiten an uns, das wird nun praktisch materialisiert und wird in eine bessere materielle Zukunft transportiert. Und dann wird der Mensch eben zum Neuschöpfer seiner selbst. Und ein transhumanistisches Weltbild ist im Grunde eines, in dem wir Menschen beginnen, uns selber umzumodeln nach dem Bild dessen, was wir im Moment von uns haben und wo wir denken, dass es gut ist. Ja? Und da gehört dann eben dazu, dass wir zum Beispiel drüber nachdenken, dass wir eine Gehirn-Computerschnittstelle in uns hineinlegen, damit wir Zugriff aufs Internet haben, dass wir andere Ergänzungen technischer Art an unserem Körper vornehmen, dass wir gentechnisch an uns herummodeln, um Wesenszüge zu erreichen, die wir vielleicht sonst nicht hätten. Da gehört dann auch dazu, dass man Babys in In-vitro-Fertilisationssystemen züchtet, die man dann genetisch verändern kann und vielleicht so bastelt, dass sie das haben, was die Eltern wollen, die berühmten Designer-Babys. Kurzum, Transhumanismus ist im Grunde eine Weltanschauung, die davon ausgeht, dass die Evolution, die uns gemacht hat, ein paar Fehler gemacht hat, die wir jetzt verbessern können, weil wir sind so viel schlauer als die Evolution. Also es ist im Grunde eine, ich würde fast sagen, eine völlig bizarre, überzogene und arrogante, muss man fast sagen, Weltanschauung und Welthaltung, weil sie davon ausgeht, dass wir mit unserem heutigen Wissen das, was uns Menschen ausmacht, um so viel besser machen können als das, was wir sind. Da muss man ganz schön arrogant sein, finde ich, um auf die Idee zu kommen, dass wir mit unserem bescheidenen Wissen, das wir im Moment haben, den Menschen um so vieles besser machen können als 3 Milliarden Jahre Evolution.
Also man kann sich jetzt in der griechischen Sage anlehnen, also derjenige, der sich gegen die Götter auflehnt, wie hieß er nochmal? Das ist mir
Prometheus.
Prometheus. Ne? Mhm. Und dieses Motiv des Prometheus ist ja schon oft in Literatur verwendet worden. Das war sogar Titel in der Literatur, denn das, was wir heute als Frankenstein kennen, das war auch damals im Titel mit Prometheus mit drin. Mhm. Das heißt also, da ist jemand, der Mensch erschafft Leben, damals noch quasi als Chimäre aus verschiedener toter Materie, die er dann irgendwie zusammengeflickt hat, also in diesem Roman. Und dann wird er selbst zum Gott. Das ist ja halt der Punkt, der dahinter steht.
Yeah. Da gibt es ja ganz viele solche mythologische Themen, auch der Golem in der jüdischen Mythologie, das sind alles so Dinge, ne, die dann über uns hinauswachsen. Und das ist genau das, was wir hier sehen.
Aber da ist ja noch eine andere Komponente drin. Sie hatten ja eben gerade schon gesagt, dass Menschen genetisch umgeformt werden. Da fällt mir sofort wieder der Film ein. Also Gattaca gibt es ja einen Film, also diese Designerkinder. Und alle Kinder, die eben nicht Designerkinder sind, haben später im Berufsleben keine Chance. Und die Designerkinder sind ja dann halt ein Ideal, was die Leute sich erträumen. Das heißt aber nicht, dass dieses Ideal mit den Umweltbedingungen klarkommt. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Das heißt also, wir Menschen denken uns irgendwas aus, und das sehen wir ja gerade bei Hunderassen. Und da gibt es ja einige Hunderassen, wo man sagt, also naja, im Sinne von am besten angepasst an die Umwelt ist das eher nicht. Das heißt also, die leben kürzer, die haben meistens alle möglichen Wehwehchen von irgendwelchen Hüftschäden bis hin zu Atemschwierigkeiten, alles Mögliche. Und so eine Wald- und Wiesenmischung von Hund lebt vielleicht 15, 20 Jahre, und aber so ein sogenannter Rassehund lebt dann halt nur 10 Jahre. Ne? Das heißt also, von dem Gesichtspunkt her, also doch eigentlich kein gutes Design.
Nein, sicher nicht. Und das ist eben auch, glaube ich, ein Grundproblem, dass wir uns anmaßen, wir könnten das, was sozusagen die Natur geschaffen hat, um es mal neutral auszudrücken, verbessern mit dem bisschen Wissen, das wir uns jetzt in den letzten Jahren angeeignet haben. Natürlich wissen wir viel, ja. Aber wir wissen ganz viele Dinge nicht. Wir haben zum Beispiel eigentlich null Ahnung, wie die Genetik wirklich funktioniert. Man hat bis vor kurzem gedacht, die genetischen Bausteine der DNA sind der Blueprint des Körpers, bis man mal gemerkt hat, naja, unsere Genetik ist ja von der Maus nur um 2% oder was verschieden. Und eigentlich sind es gar nicht die Gene, weil da ist so ein Haufen Zeug drin, was gar nicht kodiert für Eiweiß. Ich glaube, 5% der DNA kodiert für Eiweiß und der Rest kodiert für irgendwas. Und dann hat man entdeckt...
Wird nicht verwendet, darum geht es ja. Ne? Das,
naja, nein, es kodiert, genau. Oder es kodiert für irgendwas und es ist wichtig für die Rückkopplungskreisläufe der Epigenetik. Und wenn man die nun anschaut, dann merkt man, an der kann man gar nicht rumbasteln, weil das ist so kompliziert und das ist auch so ein dynamisches Netzwerk. Wenn ich da eingreife, dann wehrt die sich sofort. Kleines Beispiel, wenn ich eine Designer-Tomate bastel, die ein paar Gene von irgendwo anders her hat, damit sie ein bisschen länger hält, dann wird innerhalb kürzester Zeit dieses Fremdgen wieder abgeschaltet. Ja, das ist ja nicht so, dass ich da dran rumbasteln kann und das bleibt dann so. Und in dem gleichen Sinne wissen wir viel zu wenig über Genetik, als dass wir überhaupt nur die Idee generieren könnten. Wir könnten unsere genetische Ausstattung so verändern, dass dann am Schluss ein intelligenterer, hübscherer, schönerer, verträglicher Mensch rauskommt, weil nur ein minimaler Teil dessen ist wirklich genetisch in den Genen fixiert. Der Rest ist epigenetisches Netzwerk und das ist extrem komplex.
Genau. Also ich könnte es noch um ein paar Beispiele ergänzen. Das heißt also, die Pflanzen, die wir heute kennen, die genetisch mal manipuliert sind, sind einfach die Pflanzen, bei denen es einfach funktioniert. Also gerne Kreuzblütler oder andere Pflanzen wie, also Kreuzblütler wäre zum Beispiel Raps. Oder ich habe sowas wie Mais. Also das ist einfach deswegen, weil zum Beispiel die meisten unserer Früchte, die wir haben, also sind ja alles Rosazeen, also Rosengewächse, und die wehren sich extrem stark gegen Fremdgene. Das heißt, die erkennen die sehr gut und stoßen die, genau wie sie beschrieben haben, wieder ab. Und da gibt es also ein ganz großes Problem, wirklich genmanipulierte Äpfel meinetwegen herzustellen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Jetzt haben Sie ja gesagt, genmanipulierte Kinder. Und da sind wir ja sofort in einer Ideologie drin, die eine sehr unrühmliche Vergangenheit hat. Das heißt also, ich züchte Kinder, ich ne, blauäugig, blond, großgewachsen, muskulös. Da sind wir sofort
tapfer.
Bei dem, ja, tapfer, zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl. Mhm. Nicht? Das heißt, da sind wir sofort in dieser Ideologie des Dritten Reichs drin. Und dann erkläre ich mal eben schnell als alles an, dass alles andere, was dem nicht entspricht, als unwertes Leben. Und sage, das darf dann sterben. Das heißt also, inwieweit unterscheidet sich denn Transhumanismus von Eugenik?
Es unterscheidet sich eben nicht. Das ist der springende Punkt. Also was diese Leute, glaube ich, komplett übersehen, ist jegliche Form von historischem Bewusstsein. Die haben überhaupt kein Verständnis dafür, dass sie sozusagen auf der Welle reiten, die von den Nazis aufgeblasen worden ist. Sie kam ja von früher, die ist ja früher schon in England über Huxley und Galton aufgebaut worden. Diese Eugenikwelle schwappte dann nach Amerika über und Hitler hat explizit die eugenischen Bemühungen der Amerikaner gelobt und gerühmt und die als Beispiel genommen für seine eigene eugenischen Prozesse. Und ich glaube, diese transhumanistischen Fans, die haben da einfach null historisches Verständnis für diese Zusammenhänge, weil sie gar nicht historisch informiert sind. Die denken, sie machen hier was komplett Neues und sehen überhaupt nicht, dass sie auf einer uralten Eugenikwelle reiten, die sich eigentlich komplett desavouiert hat.
Jetzt hatte ich zuletzt den Herrn Professor Kutschera im Interview und der hält sehr viel von Darwin. Der spricht ihn von einer eugenischen Agenda frei und ich hatte ihn jetzt damit konfrontiert mit einigen Aussprüchen von Darwin, die doch schon ziemlich deutlich erkennen lassen, dass es also von Darwin auch gesehen Rasseunterschiede gibt. Also es gibt also eine zivilisierte Rasse und minderwertige Rassen, aber das wollte er so nicht stehen lassen und meinte, nee, also das stimmt ja gar nicht. Und Galton war ja auch der Cousin von Darwin, also insofern nicht ganz so weit weg. Und dann haben wir noch die Familie Huxley, die ja da auch mit reinspielt. Darwins Bulldog, also das ist der Sir...
Julian Huxley.
Julian Huxley ist der Sohn, Sir Thomas Huxley ist Darwins Bulldog gewesen. Mhm. Und der Sohn davon ist Julian und Aldous Huxley, der ein bisschen aus der Art geschlagen ist. Mhm. Der hat davor gewarnt, was die vorhatten, nämlich mit diesem Buch A Brave New World.
Der kannte es ja gut, ne?
Der wusste, worum es geht, könnte man sagen. Ja. Genau, also wie sehen Sie das? Ist Darwin tatsächlich einer der Ursprünge, also nicht nur Galton? Und Spencer wird ja auch noch genannt an der Stelle, das ist jemand anders, der jetzt dann nicht direkt zur Truppe dazugehört, die halt diesen Sozialdarwinismus vorangetrieben haben. Oder gehört Darwin da nicht dazu? Also gehört er dazu oder nicht?
Ich weiß nicht. Ich kenne mich zu wenig mit Darwin original aus, als dass ich mich da kompetent äußern kann. Aber ich würde jetzt eher mal vermuten, das ist einfach auch eine sehr allgemeine Zeitströmung in dieser Zeit gewesen. Ja, und Darwin hat vielleicht dazu beigetragen, aber ich weiß nicht, ob ich da wirklich was Kompetentes dazu beitragen kann.
Machen wir mal weiter, die Huxleys.
Naja, der Begriff Transhumanismus stammt von Huxley, ja, also von Julian Huxley. Der hat das geprägt im gleichen Jahr, in dem ich geboren worden bin, 1957. Damals allerdings mit der Idee, der Mensch muss über sich hinauswachsen. Ja, und das, was dann entsteht, wenn der Mensch über sich hinauswächst, das nannte er Transhumanismus. Und diese Grundidee, die hat sich jetzt einfach immer weiter fortentwickelt und verbrüdert oder verschwägert mit unterschiedlichen Gedanken, die im Grunde in dieser Huxley-Familie auch ihren Ursprung haben. Ne? Und da kommt auf jeden Fall auch die Eugenik vor, da kommt der Gedanke der Evolution vor und Evolution ist zunächst einmal ein biologisch sehr sinnvolles Konzept, finde ich jetzt persönlich. Ne? Aber wenn man das eben übertreibt und weitertreibt und dann sagt, wir sind die Herren und die Originatoren von evolutionärem Fortschritt, dann wird es aus meiner Sicht problematisch, denn Evolution ist eben auch schlecht verstanden. Wir wissen ein paar Dinge über Evolution, aber wir kennen nicht alle evolutionären Prozesse, finde ich.
Mhm. Jetzt ein weiteres Stichwort wäre, also Julian Huxley war ja auch also in der British Eugenics Society, also in der eugenischen Gesellschaft von Großbritannien, in führender Position. Dann hatten wir den WWF, der ist durch ihn also mit initiiert worden.
Ja.
Und wir haben solche Sachen wie Planned Parenthood Foundation. Das ist jetzt nicht direkt auf Julian Huxley zurückzuführen.
Ja,
aber
das,
auch
war
auf
das war, glaube ich, eine amerikanische Stiftung, ja. Die
genau.
Von der Rockefeller Lady gegründet worden ist.
Margaret Sanger ist auch ein Name, der da auftaucht. Und wir haben auch Ableger hier in Deutschland. Also Pro Familia ist ja eine Organisation, die sich ja rühmt, in der International Planned Parenthood Foundation zu sein. Wie habe ich denn das jetzt zu interpretieren? Also worum geht es denn da bei denen?
Ich habe mich nicht in der Tiefe mit diesen Organisationen beschäftigt, aber soweit ich es verstanden habe, ist da zunächst mal ein sehr malthusischer Gedanke im Hintergrund. Also die Idee, die Welt ist so, hat nur so und so viel Kapazität und kann nur so und so viele Leute ernähren und unterstützen. Also müssen wir darauf hinarbeiten, dass die Weltpopulation gering bleibt, schrumpft, geringer wird. Und also müssen wir den Leuten Mittel an die Hand geben, dass sie nicht so viele Kinder in die Welt setzen. Diese Idee von Malthus, das ist ja ein Ökonom aus dem, ich glaube, 18. Jahrhundert, die ist eigentlich schon längstens widerlegt durch die Fakten. Der hat schon damals gedacht, ja, wenn wir ein paar hunderttausend Leute auf der Welt haben, dann bricht die Welt zusammen. Stimmt ja nicht. Ne? Aber diese Idee, die beflügelt ganz viele dieser Elitegruppen und die steht im Grunde am Ursprung dessen, was solche Organisationen wie Planned Parenthood wollen.
Welche Protagonisten haben wir denn heute, die da diesen Transhumanismus ganz stark vertreten und was propagieren die?
Also der Transhumanismus ist ja im Grunde eine Netzwerkbewegung, würde ich mal sagen, von Leuten, die alle ein sehr wissenschaftsgläubiges, scientistisches Weltbild haben und dann irgendwann, ich glaube, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre das transhumanistische Manifest verfasst haben und dann so eine Art Bewegung ins Leben gerufen haben. Da war zum Beispiel James Hughes, einer der Generaldirektoren. Dann wird heute auch Nick Bostrom, der das Oxford Center for the Future of Humanity leitet, dazugerechnet. Das war einer der Mitunterzeichner der ursprünglichen transhumanistischen Erklärung. Eine wichtige Figur da drin ist auch Aubrey de Grey. Das ist ein Computerspezialist, der sich dann zum Altersforscher gemausert hat, weil er eine Weile lang mit einer Biochemikerin liiert war aus Cambridge. Dann spielt Ray Kurzweil eine große Rolle, der ehemalige Chief Scientific Officer von Google. Der hat mit seinem Buch Fantastic Voyage, das ist 2000 publiziert worden, oder The Age of Spiritual Machines, so ein bisschen die visionären Pfade gelegt, wo das Ganze hingehen kann. Und dann ist es einfach eine große Gruppe von Leuten, die, glaube ich, sehr stark mit den Silicon Valley Startups assoziiert sind, die in diese Bewegung hineingehören. Es ist eigentlich nicht so, dass es sozusagen eine homogene Bewegung ist, sondern es sind sehr viele unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Denker, die in die eine oder in die andere Richtung gehen. Wir haben zum Beispiel in England unterschiedliche Leute, die jetzt in der Bioethik-Szene aktiv sind, wie Harris und andere, die das propagieren, dass Menschen auch eine Pflicht hätten, wenn die genetischen Möglichkeiten bestehen, ihren Kindern diese Möglichkeiten zu eröffnen. Es ist eine Fülle von
Ich hake mal ein, geht das in die Richtung, dass gesagt wird, ihre Kinder sind aber, die haben irgendeinen Defekt und sie müssen jetzt ihre Kinder entsprechend verändern.
Ja, das sind natürlich jetzt alles grüne Tischüberlegungen. Ja, das sind so Konferenzpapiere und Bücher, die eben Vorträge von Treffen zusammenfassen. Aber das ist natürlich, wenn man so will, Vordenkertum. Und da gehört dazu, wenn wir die Möglichkeit von Enhancement, so heißt der Begriff, also Verbesserung haben, dann dürfen wir sie den Kindern gar nicht vorbehalten. Das ist eine sehr steile These. Ja, da ist auch dagegen widersprochen worden. Habermas hat dem widersprochen, Fukuyama hat dem widersprochen, andere Leute haben dem auch widersprochen. Aber das ist natürlich so die Grundidee. Wenn wir die Möglichkeit haben, Menschen zu verbessern, zum Beispiel durch genetische Interventionen, ja, dann müssen wir es auch machen. Dann können wir nicht einfach sagen, das dürft ihr nicht, das wäre ja paternalistisch. Ja. So geht die Denke. Und das vertreten relativ viele Leute, dass wir sozusagen alles tun müssen, um den Menschen zu verbessern. Und unser wissenschaftlicher Fortschritt ist ja so grandios, dass wir das wahrscheinlich in 10 oder in 20 Jahren können. Ray Kurzweil hat 2000 herum genau diese Dinge gesagt. Im Jahr in 20 Jahren, also in jetzt ungefähr bis 2020, bis 2030, werden Computer so weit sein, dass sie die menschlichen kognitiven Leistungsgrenzen weit übersteigen. Da können wir unseren menschlichen Geist auf Computer hochladen und dann ewig leben. Und dann werden wir die Nanotechnologie so weit gebracht haben, dass unser Körper mit Nanobots geflutet wird, die sehr, sehr viel besser als unser Immunsystem funktionieren. Also Zeug können Sie 2000 bei Kurzweil lesen. Und die Leute denken, das wird jetzt dann tatsächlich passieren, weil jetzt sind wir ja so weit, 2025, 2030. Und es gibt auch Leute, die denken, dass da das Jahr der Singularität, ich glaube 2038 oder wann kommen soll, wo also ein Computer wesentlich mehr Rechen- und kognitive Kapazität aufweist als die ganze Menschheit zusammen. Ja. Es ist also so eine Art Fortschrittswahn, würde ich fast sagen, der alles, was wir bisher an religiöser Hoffnung in unserer Kultur hatten, materialisiert. Und aus dieser Materialisierung dann auch eine gewisse Verpflichtung ableitet, wie wir uns zu verhalten hätten. Und das halte ich für ein Problem. Ich meine, es ist ja nichts gegen Ideen zu sagen, dann kann man die testen und kann schauen, ob es funktioniert. Aber dieser moralinsaure Impetus, der da dahinter steckt, der stößt mir extrem sauer auf.
Es führen immer sehr viele Wege zu Literatur oder zu Verfilmung von solchen Themen. Und das, was Sie gerade erwähnt haben, das geht natürlich alles in Richtung Star Trek. Ich erwähnte das schon mal. Also da werden viele, kennen Sie das? Ja, wahrscheinlich schon.
Ja, besser.
Da werden also viele von diesen Themen aufgegriffen. Das eine ist halt eine Prothese für etwas, was ich halt nicht kann. Also es gibt dann diesen Maschinisten Jordi LaForge, der hat einen sogenannten Visor, weil er eben halt nicht sehen kann. Und das Gerät verschafft ihm wieder die Möglichkeit, in irgendeiner Form zu sehen. Und dieser Visor taucht ja jetzt wieder auf, und zwar bei einem ganz bekannten Protagonisten, nämlich bei Elon Musk. Das heißt, also da wird also sowas wieder gebaut, aber jetzt ist hier die Frage, ist das eine Prothese oder ist das eine dauerhafte Erweiterung von Leuten, die aber eigentlich überhaupt keine Sehdefizienz haben?
Ja klar, also ich meine, das ist genau der springende Punkt. Wir haben in dieser Kultur alle transzendenten Konzepte wie Seele oder Gott oder jenseitiges Leben oder so weiter, das ist alles weg, alles materialisiert, weil die Leute reine Materialisten sind und sich auch gar nicht vorstellen können, dass es außerhalb der materiellen Welt Realität geben kann. Ja? Also wird all das, was da eben vorhanden ist, wird materialisiert und wird durch materielle Implemente ersetzt. Das ist das, was man, glaube ich, philosophisch, kulturanthropologisch analysieren kann, das passiert. Aber das Schlimme dabei ist ja, glaube ich, dass das so einen gewissen Sog entwickelt. Ja? Musk ist ein enorm reicher Mann. Der hat es zum Beispiel fertiggebracht mit seinen Starlink-Unternehmen, 7800 Satelliten im Moment hinaufzuschießen, die die Welt mit Mikrowellenstrahlen versorgen. Und das Ziel ist, glaube ich, 60.000. Ja, und da fragt man sich, was gibt so einem Mann das Recht, sowas zu tun? Wem gehört der Weltallorbit außen um uns herum? Gehört der einzelnen Staaten? Gehört der einzelnen Leuten? Gehört der Menschheit? Können wir darüber mitbestimmen? Wollen wir das überhaupt? Ja. Und das sind dann so die Sachen, wo ich denke, da wird plötzlich diese ganze transhumanistische Ideologie zu einer sehr faschistoiden Ideologie, die uns irgendwas aufoktroyiert und am Ende sind wir gezwungen, das alles mitzumachen, ob wir wollen oder nicht. Ja.
Also die Frage ist, warum macht er das? Weil er es kann, ist doch eigentlich dann die Antwort.
Naja, er macht es erstens, weil er es kann. Er macht es zweitens, weil er denkt, es ist wichtig und nützlich. Und rein technisch ist es die Voraussetzung sowohl für das Internet der Körper und Dinge, dass diese Leute visualisieren, und für Sachen wie autonomes Fahren und sowas. Ne? Und das ist natürlich dann wieder ein ökonomischer Antrieb, das zu machen. Denn wenn ich das autonome Fahren weiter treiben will, dann brauche ich dieses dichte Netzwerk von Mikrowellenstrahlen, damit sich diese Systeme alle miteinander verständigen können und rechtzeitig reagieren. Wenn zum Beispiel irgendwie einer aus der Seite kommt, muss das Zeug ja bremsen können. Ne? Und es geht nur, wenn das alles so schnell geht, dass die Datendichte hoch genug ist. Und um die Datendichte hoch genug zu machen, brauche ich so viel Mikrowellenstrahlen möglichst niederfrequent, also möglichst hochfrequent mit möglichst kurzer Wellenlänge, damit ich diese Daten alle transportieren kann. Und insofern insofern steckt da sowohl ein ideologischer als auch ein ökonomischer Impuls dahinter, würde ich jetzt mal sagen. Ne?
Und jetzt fragt man sich bei Mikrowellenstrahlung, inwieweit beeinflusst das unseren Körper?
Wird es wahrscheinlich tun, aber wir wissen zu wenig drüber. Also die wenigen Studien, die ich jetzt kenne, die sind ja alle mit 3G, mit 4G-Technologie durchgeführt worden und die sprechen eigentlich eher eine bedenkliche Sprache.
Das ist Mikrowellenstrahlung, 3- und 4G-Technik.
Ja, genau. Ja klar, ist alles Mikrowellenstrahlung, aber niederfrequenter als die 5G-Strahlung, die im Moment von diesen Satelliten ausgespuckt wird. Ne? Hm. Und wenn die Vision weitergeht, dann wird unsere Erde in ein komplettes Mikrowellenbad getaucht, etwas, das es noch nie gegeben hat in der ganzen Evolution. Und wir haben null Ahnung, was das für Konsequenzen hat. Und das Schlimme finde ich, dass das einfach gemacht wird, ohne dass irgendwer in der Presse aufschreit, ohne dass irgendwer in den Kontrollorganen aufschreit und sagt, Moment mal, das müssen wir jetzt erstmal gescheit untersuchen, bevor wir dir die Lizenz geben, dieses ganze Zeug dahin aufzutransportieren. Und da nehme ich eine absolute Blindheit und auch Ungebildetheit sowohl in unserer Presse als auch bei unseren Regulatoren war, weil es gibt überhaupt keine Daten zu dem Einfluss dieser 5G-Mikrowellenstrahlen. Es gibt ein bisschen Daten zum Einfluss der 4- und 3G-Mikrowellenstrahlung und die ist nicht sonderlich freundlich. Und von daher würde ich jetzt sagen, wir müssten das eigentlich erstmal ein Moratorium ausrufen und genau untersuchen, was da passiert. Wir wissen, es gibt ein Insektensterben, das wissen Sie wahrscheinlich als Biologe besser als ich. Und kein Mensch hat eine Ahnung, woher das kommt. Einige Leute vermuten, es hängt eben mit der Mikrowellenstrahlung zusammen.
Ja, in diesem Zusammenhang wende ich mich ganz kurz an die Zuschauer. Liebe Zuschauer, wenn Sie dazu mehr wissen wollen, wir hatten schon mal jemanden im Interview, der wollte anonym bleiben. Der ist voll anonymisiert interviewt worden. Das war der sogenannte Manfred Mobilfunk, so haben wir ihn genannt. Und das ist jemand, der sich da sehr tief mit dem Thema auskennt, auch selber solche Studien gemacht hat zur Schädlichkeit von Mobilfunkstrahlung. Gucken Sie mal rein. Und da geht es also im Kern darum, die Frage kann ich Ihnen beantworten, Herr Professor Wallach. Es ist nicht nur, dass sich die Leute damit nicht auskennen, sondern die Gremien, die da so zusammengesetzt sind, die dann halt die Gefährlichkeit von Mobilfunkstrahlung beurteilen sollen, sind so zusammengesetzt, dass sie pro Mobilfunk agieren.
Ja, ich weiß, die IGNIRP ist einfach nur eine private Organisation, wo die ganzen Mobilfunkhersteller drin sitzen, ist mir völlig
das,
klar.
Das ist zumindest die Aussage von Manfred Mobilfunk gewesen, also das übernehme ich jetzt einfach mal so.
Ja, das ist allgemein bekannt, das kann man nachlesen.
Ja,
ne?
Genau. Ja, also jetzt, das heißt also, es geht offensichtlich nicht um die Prothesen, die das Leben vielleicht vereinfachen. Also das heißt also ein Cochlea-Implantat für Gehörlose, irgendein Visor für Sehbehinderte, sondern es geht mehr in die Richtung, dass der Mensch zur Maschine werden will. Das heißt also, da sind wir jetzt eigentlich bei den Borg, bei Star Trek.
Der Mensch mit der Maschine verschmelzen soll, das ist die Idee. Ne? Dass es also einen Cyborg geben wird als einen Übermenschen, der über die menschlichen Fähigkeiten hinauswächst, weil er mit der Maschine verschmolzen ist.
Genau. Das heißt also, das ist übrigens das also die einzige literarische oder Verfilmung, die ich da sehe, die einzige literarische Diskussion darüber ist halt quasi bei Star Trek, dass halt die Borg als das dargestellt werden, was sie sind, nämlich also als eigentlich böse. Ja, das heißt also, Menschen, die immer weiter zur Maschine streben, indem sie sich mit allen möglichen technischen Hilfsmitteln da verschalten, auch mit Nanotechnologie, ist also auch dann, kommt da auch drin vor. Und ich habe dann das Gegenkonstrukt, einen Androiden, also nämlich eine vollkommene Maschine, nämlich diesen Data, und der genau das Gegenteil möchte. Er möchte zum Mensch werden. Ja, und das heißt also, der in dem Bestreben, immer menschlicher zu werden, vereint er eigentlich schon sämtliche humanistischen Ideale in sich und ist eigentlich, also um es kurz zusammenzufassen, diesem Androiden würde man blind seine Kinder anvertrauen, weil man weiß, er würde sie mit allem verteidigen, was er hat. Und das ist also bei Star Trek eine ganze Menge. Das heißt also, das wäre quasi der perfekte Babysitter. Und dieses Spannungsfeld zwischen diesen Leuten, die halt zur Maschine werden wollen, und der Maschine, die zu Mensch werden will, bewegen wir uns ja, also das ist ja heute eigentlich genau der Kern der Diskussion. Also will ich Mensch bleiben Oder will ich zur Maschine werden, weil ich mir erhoffe, dass ich dadurch ein ewiges Leben erlange, wie Sie vorhin schon gesagt haben?
Na, ich glaube, der zentrale Punkt ist eigentlich die Frage, wie können wir wirklich Menschen werden und nicht, wie können wir uns mit der Maschine verbinden. Denn das ist im Grunde immer schon die Frage in unserer Kultur gewesen, was macht den Menschen wirklich aus und wie können wir vertieft und im eigentlichen Sinne Mensch werden? Was verlangt das? Und da hat jetzt zum Beispiel die christliche Tradition oder unsere westliche Tradition im weitesten Sinn verschiedene Antworten. Da gehört eben dazu, dass man sich moralisch verbessert, dass man seine Liebesfähigkeit schult, dass man nicht aggressiv ist, dass man bestimmte ethische Prinzipien einhält. Und um die geht's eigentlich, ja. Und der Versuch, den Menschen zu verbessern, indem wir mit einer Maschine verschmelzen, ist eigentlich nichts anderes als das Davonlaufen von diesen eigentlichen, ich würde mal sagen, Imperativen, zu einem guten Menschen zu werden. Kommt mir jedenfalls vor.
Ich frage mich die ganze Zeit, ob diese Ideale nicht daher rühren, dass wir ja im Grunde unseres Herzens Säugetiere sind. Das heißt, ja, also wir haben eine Verpflichtung unserer Nachkommenschaft gegenüber, damit die Art überleben kann, müssen wir uns um sie kümmern. Mhm. Und daraus resultieren solche Sachen wie Zuneigung, Liebe, das Umsorgen der Nachkommenschaft, die für lange Jahre noch dringend Hilfe von außen benötigt, damit sie aufwachsen kann und sicher aufwachsen kann. Wenn wir es nicht tun würden, würden wir das Artbestehen gefährden, ganz ganz elementar sogar.
Klar.
Also wenn wir jetzt zum Beispiel, Schildkröten wären, also irgendwie, also die verbuddeln ihre Eier im Sand und dann müssen halt die neu daraus schlüpfenden Schildkröten sie selber sehen, wie sie klarkommen. Das ist dann halt sozusagen die einzige Fürsorge, die ihnen zuteil wird, dass die Eier vorher im Sand verbuddelt werden. Dann wäre wahrscheinlich unser Moralkompass doch ein bisschen anders aufgestellt.
Klar. Aber ich glaube, es ist nicht nur die Biologie des Säugetiers, das uns die ethischen Normen vorgibt, sondern mir kommt vor, das sind auch wirklich tief im Weltgewebe verankerte Dinge. Das ist eben auch der Punkt. Wenn man nämlich so ein scientistisches Weltbild hat oder so ein transhumanistisches, da kommen ja Werte von innen nicht vor, sondern das sind Werte, auf die wir uns sozusagen sozial einigen. Ja? Und wenn wir uns sozial darauf einigen, dass, was weiß ich, Leute über 120, die dement sind, nicht mehr lebenswert sind, dann kann man die eben abschaffen. Haben die Engländer ja jetzt ein Gesetz dazu gemacht. Ja?
Ach, die Engländer auch?
Ja, die Engländer haben ein Gesetz dazu gemacht. Also das, ich weiß nicht genau, wie es im Detail aussieht, aber mit einem gewissen Konsularium von Ethiker, Jurist, Arzt und noch irgendwelchen Leuten kann ein Krankenhaus darüber befinden, dass irgendein Mensch nicht mehr weiterlebt, weil es eben ethisch nicht mehr vertretbar ist.
Aber das war sicherlich nicht die Altersgrenze 120, sondern
nein, bestimmt das viel war niedriger. Jetzt nur ein Beispiel von mir. Ja, das ist niedriger. Ja, das war jetzt nur ein Beispiel von mir. Ich meine nur, wenn wir so eine Ethik haben, die sozusagen vom sozialen Konsens ausgeht, dann können wir uns alles ausdenken, ja. Dann können wir uns eben auch so Rassengesetze ausdenken, wie sie in der Nazizeit gang und gäbe waren. Da war das alles rechtens, ja. Und dann können wir auch eine neue politische Kultur uns ausdenken, in der viel bizarrere Sachen rechtens sind, weil ja alles nur durch den sozialen Konsens geregelt wird. Und deswegen glaube ich persönlich, wir müssen uns sehr intensiv über Ethik und über Normen unterhalten, weil möglicherweise sind die eben genau nicht nur sozial verankert, sondern sind so ähnlich wie die mathematischen Strukturen, die die Physik entdeckt, in der Tiefe des Weltgewebes verankert. So wäre mindestens meine Sicht und da müsste man sehr genau überlegen, was heißt das konkret? Oder nochmal anders ausgedrückt, wir müssen tatsächlich eine wissenschaftliche Debatte über Spiritualität und ihre Konsequenzen führen. Weil das ist ja bis jetzt immer ausgegliedert worden aus der Wissenschaft. Und viele Leute werfen mir vor, das darf man nicht machen, weil die Spiritualität hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Im Gegenteil, ich finde, wir müssen genau im wissenschaftlichen Kontext diese Debatten führen, denn sonst übernehmen diese materialistischen Transhumanisten das Ruder und geben uns den Takt vor. Und da würde ich mich dagegen wehren.
Mhm. Also eigentlich, das haben ja auch schon viele andere Wissenschaftler gesagt und ich würde mich da anschließen, je mehr ich forsche, desto mehr komme ich am Ende zur Frage nach dem Gott. Also weil mir so viele Fragen aufgeworfen werden. Und ich kann als Biologe eben nicht sagen, wie das erste Leben entstand. Ganz im Gegenteil, es entstehen ganz, ganz viele große Fragen, die doch ganz große Zweifel daran entstehen lassen, dass das Leben durch Zufall entstand. Weil da habe ich, also wenn das reiner Zufall wäre, würde die gesamte Zeit der Existenz dieses Universums, wie wir es annehmen, nicht ausreichen, um überhaupt auch nur ein bisschen Leben entstehen zu lassen. Sie hatten gerade England gesagt. Ich hatte hier das Stichwort Kanada aufgeschrieben. Und da haben wir ja genauso etwas. Das heißt, also da wird Leuten, die obdachlos sind, die halt nichts, also finanziell nichts zum Sozialstaat beigetragen haben oder nicht beitragen konnten, wird ihnen anempfohlen, dass sie sich doch vielleicht überlegen sollten, nicht einen langen Krankenaufenthalt im Krankenhaus zu genießen, sondern vielleicht eine schnelle Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen.
Das ist jetzt ja
das ist doch in Kanada jetzt üblich. Das heißt also, da wird also ganz offen mit dem Thema Euthanasie umgegangen. Also ein Thema, wo mir als Deutscher wirklich das kalte Nacken runterläuft und mir alle Nackenhaare zu Berge stehen. Das ist in Kanada jetzt irgendwie, das macht man jetzt so.
Mhm. Ja, aber das ist genau die Konsequenz einer solchen Haltung, die den Menschen nur als einen biologischen Algorithmus sieht, der eben irgendwie sozial eingegliedert sein muss. Und wenn er das nicht macht, dann kann man ihn auch entsorgen, wie man einen alten Computer, der immer wieder sich aufhängt, entsorgt, ne?
Das heißt also, ich bin nur dann ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft, wenn ich auch produktiv dazu beitragen kann. Und wenn ich aus irgendeinem Grunde die Produktivität einbüße, dann muss ich mich dann ja quasi selbst vernichten.
Ja, das ist die Konsequenz, klar. Das ist die Konsequenz eines Weltbilds, die den Menschen nur als ein materielles System sieht, in dem nichts anderes als biologische Algorithmen ablaufen. Weil das ist dann nichts anderes als ein bisschen ein besserer Computer, der halt durch die Evolution so gebastelt wurde und den wir durchaus auch verändern und verbessern können. Aber letztlich ist nichts Spezielles am Menschen in dieser Sicht der Welt. Ja, da verlieren wir letztlich auch unseren Anker dessen, was Menschsein ausmacht, was die Würde des Menschen ausmacht und was auch die Unantastbarkeit des Lebens ausmacht.
Da sind wir jetzt eigentlich in einem Themengebiet, was schon wieder aus dem angloamerikanischen Raum kommt. Das heißt, die haben England erwähnt, Kanada, wir sind also im gut englisch-französischsprachigen Bereich. Jetzt würde ich mir doch die Frage stellen, ist das da so drin? Also hat das was mit der imperialistischen Einstellung von dem alten England zu tun, dass das so immer da irgendwie ihre Keimzelle findet?
Ich weiß es nicht. Also man könnte natürlich jetzt schon einen kleinen Schlenk machen zur pragmatischen und zur empiristischen Tradition Englands, Hobbes und Locke und all diese Leute, die ja im Grunde auch relativistisch unterwegs waren, ja, was Moral angeht. Hobbes war sicher derjenige, der gesagt hat, das ist alles Konvention, das können wir ausbaldowern. Das hat eine gewisse englische Note, das stimmt schon, ne? Aber ich glaube, es ist weniger der angelsächsische Geist als dieser Zeitgeist, der dazu führt, dass wir eben mit einer rein materialistischen Denkhaltung an die Dinge rangehen. Ich meine, im 19. Jahrhundert waren die hauptsächlichen Protagonisten einer materialistischen Welthaltung Deutsche. Ja? Da war das in Deutschland der große moderne Denkansatz der Naturwissenschaften, und Deutschland war der Hort der Naturwissenschaften in dieser Zeit. Von daher glaube ich nicht, dass man das alles nur den Engländern und den Amerikanern mit ihrem Imperialismus anlasten kann, sondern das ist ein sehr komplexes Gewebe, wie diese materialistische Denkhaltung sozusagen zum natürlichen Ausgangspunkt eines modernen Intellektuellen geworden ist. Das hat sich halt jetzt mit dieser Computertechnologie sehr eng verbrüdert und verschwestert, und die kommt nun mal aus Amerika in ihrer wichtigsten Form.
Also um so eine Agenda durchdrücken zu können, dass ich also der Gesellschaft Euthanasie aufdrücke und sage, es gibt unwertes Leben, das müssen wir jetzt beseitigen. da muss ich ja einen ganz wichtigen Faktor im zwischenmenschlichen Leben ausschalten, nämlich die Nächstenliebe und das Mitleid. Das heißt also, die Leute dürfen dann sozusagen kein Mitleid mehr empfinden. Wir haben ja in der Gesellschaft einen kleinen Anteil. Man spricht immer von diesem magischen 1% der Leute, die halt nicht empathiefähig sind. Es gibt Leute, die nennen das Psychopathen halt, die gut schauspielern können, also Empathie schauspielern und darüber ganz gut lernen, wie man andere Leute manipulieren kann. Und ich meine zu beobachten, dass wir in der Gesellschaft also ein seltsames System haben, was diese Leute immer wieder nach oben spielt in der Hierarchie, also in der Machtpyramide. Beobachten Sie das auch oder ist das falsch beobachtet?
Nee, das hat was. Also ich würde da vielleicht noch einen Schritt zurückgehen und meinen Kollegen Ian McGilchrist zitieren, der ja diese Idee ins Leben gerufen, also nicht ins Leben gerufen hat, aber ich würde mal sagen popularisiert hat, dass wir in unserer Kultur sehr stark linkshemisphärisch unterwegs sind, also mit den Anteilen unseres Gehirns, die sehr logisch, strukturiert, abstrahierend und damit auch aus dem Kontext reißend operieren und dass unsere ganze Ausbildung in der Schule, in der Universität darauf ausgerichtet ist. Das ist jetzt zunächst nichts Schlimmes, aber weil die andere Seite zu kurz kommt, also die eher holistisch denkend, Muster erzeugt, Sinnstrukturen erzeugt, dadurch gibt es ein Übergewicht. Und dieses Übergewicht, das führt natürlich dann dazu, dass solche Leute sehr, sehr viel leichter nach vorne kommen, weil die ganze Kultur, in der sie aufwachsen und das, was von ihnen erwartet wird, in diese Richtung strukturiert wird. Und von daher wäre, glaube ich, tatsächlich sowas wie Spiritualität, auch musische Fähigkeiten, Kunst und so weiter, ein ganz notwendiges Antidot, um dieser Richtung entgegenzuwirken.
Genau, da sind wir schon gleich bei der nächsten Frage. Wie können wir da entgegenwirken? Also eins haben Sie schon genannt. Was wären noch Möglichkeiten, dass man sagt, also ich möchte diese transhumanistische Agenda nicht haben. Was wären Möglichkeiten der Gesellschaft, dem einen Riegel vorzuschieben?
Naja, zunächst mal ist, glaube ich, jeder Einzelne gefragt, ja. Und ich glaube, was wir brauchen als Kultur, ist so eine gewisse Kultur des Bewusstseins, also Hygiene des Bewusstseins, dass sich jeder einfach jeden Tag immer wieder Zeit nimmt, einzukehren, bei sich zu sein, abzuschalten, Nachrichten auszuschalten, Propagandakanäle abzuschalten und einzukehren. Natürliche Meditation, wenn man so will. Wir haben als Kultur einen riesen Fortschritt gemacht, indem wir die Hygiene implementiert haben. Und jeder von uns verbringt ungefähr eine halbe Stunde im Badezimmer, um körperliche Hygiene zu betreiben am Tag. Und ich finde, wir sollten das eben auch mit unserem Geist tun, weil wenn man das macht, dann merkt man, wie verrückt das alles ist. Ja, dann schaltet man zwischendurch auch mal ab, tritt zurück, wird zu einer gewissen Selbstermächtigung kommen und wird dann auch merken, welche dieser Techniken, welche dieser Entwicklungen tun mir gut und welche sind eher kritisch. Und ich glaube, was wir auch brauchen, ist ein Schulsystem, das sehr, sehr viel mehr Kritikfähigkeit übt als Folgsamkeit und Nachlaufen den Strebungen und den Strömen und den Zeitströmungen, die man halt so wahrnimmt. Und da würden, glaube ich, tatsächlich andere Fächer als die jetzt favorisierten MINT-Fächer gut tun.
Kunst. Aber was sagen Sie denn da? Da steht doch in jedem Schulgesetz der ganzen einzelnen Bundesländer drin, in irgendeiner Form, dass wir freidenkende, mündige Demokraten aus Schule entlassen sollen.
Ja,
wie kommen Sie denn
ja
darauf,
nicht, ne?
dass wir das nicht
tun?
Tun wir ja
nicht, oder? Sie sind doch Lehrer, Sie müssen das besser wissen als ich. Ich bin Hochschullehrer gewesen und ich habe nur gesehen, was da von den Schulen auf uns zukommt und es ist immer schlimmer geworden.
Ja, Sie haben ja recht.
Als ich angefangen habe, habe ich noch Vorlesungen gehabt über Wissenschaftstheorie, da waren Leute drin gesessen, die haben die Hand gehoben und gesagt, aber wie ist es denn wenn? Und haben Fragen gestellt, Widerspruch gereiht. Das fand ich super. Wir hatten tolle Diskussionen. Und im Laufe der Jahre ist es immer weniger geworden. Dann war ich 5 Jahre in England, bin zurückgekommen, habe in Wittenherdecke eine ganz ähnliche Vorlesung gemacht. Und dann war das Erste, was die Leute gesagt haben, was muss ich denn lernen, damit ich bestehe? dann habe ich ihnen immer gesagt, sie brauchen gar nichts lernen, weil die Fragen, die ich da mache, das sind nur 2 oder 3 in einer großen Klausur und wenn sie die nicht beantworten können, fallen sie nicht durch. Ne? Aber das war das Mindset, die Vorstellung, die Leute hatten. Und
ja. Also es gibt
da versagt unser Schulwesen, Entschuldigung.
Ja, Sie haben ja recht. Also es gibt genügend Schüler, die Widerspruch wagen. Und ich glaube, das wird ihnen sehr früh im Schulsystem ausgetrieben.
Das heißt, mein Eindruck auch.
Sie lernen sehr schnell stromlinienförmig zu werden. Also wir erziehen Untertanen. Mhm. Und ich hatte jetzt auch zuletzt den Jörg Drieselmann im Interview. Und er spricht ja von einer ganz anderen Zeit. Das ist also 70er Jahre, was er erzählt. Und ich habe es noch aus den 80er Jahren ähnlich kennengelernt. Also er kommt aus der DDR, also wo Widerspruch in der Form eigentlich gerade in diesen Politikfächern, in politiknahen Fächern nicht erwünscht war. Ja, also man wird ja auch also dann zum Sozialisten erzogen, wie auch immer. Und er hatte dann eine Prüfung im Westen, weil er dann in den Westen gegangen ist, noch zu Zeiten der DDR und hatte dann eine Politikprüfung und er hatte ständig Widerspruch und es gab einen großen Streit in der Prüfung. Dann sollte er in den Warteraum und dann kommt dann irgendwann der Prüfer rein und er sagt so, naja, Entschuldigung, das war ja wohl nichts, das ist jetzt eine 6 geworden, wir haben uns ja nur gestritten, sagte also der Herr Drieselmann. Und der Prüfer sagt ihm, nein, nein, Sie haben im Diskurs bewiesen, dass Sie auf Augenhöhe diskutieren können. Sie haben sich wacker geschlagen, das ist eine 1. Ja, also, das heißt also, da war Diskurs irgendwie gewollt, erwünscht. Und so kenne ich das ja auch. Und genau, also eigentlich haben wir Lehrer die Aufgabe, die Schüler, auch wenn sie abwegige Meinung vertreten, zu ermutigen, diese Meinung mutig zu vertreten und zu versuchen, dann im Diskurs zu bestehen. Und aber irgendwie machen die meisten Kollegen von mir anscheinend das Gegenteil. Denn das, was dabei rauskommt, sehen wir genau das, was sie sagen. Wir haben so viele Mitläufer und das ist, wie soll ich sagen, das ist also quasi ein fehlendes Immunsystem in der Demokratie. Also das, wenn ich keine Neinsager habe, dann können solche Sachen wie Transhumanismus ja einfach mal eben schnell Fahrt aufnehmen, weil ja keiner Nein gesagt hat.
Genau. Und das muss sich ändern, glaube ich.
Was empfehlen Sie denn den Lehrern an den Schulen?
Ja, das ist schwer zu sagen, weil ich bin kein Lehrer, ich war nie an der Schule, aber ich könnte mir vorstellen, dass es wichtig ist, eben genau diejenigen Kräfte und auch Schüler zu unterstützen, die unbequem sind. Das macht Arbeit, ja. Es macht Arbeit, weil das sind natürlich die stören einen in seinem Konzept. Und ich glaube, man müsste sowohl Lehrer unterstützen, die solche Schüler sein lassen können und ihnen Wege zeigen, als auch die Schüler, die eben selbstständig sind, die kritisch sind, die denken, die Konzepte durcheinander bringen. Und das, glaube ich, geht nur, wenn Leuten klar ist, dass das die Grundlage für spätere Kritikfähigkeit und kritisches Denken ist.
Das ist schon ein gutes Schlusswort. Trotzdem frage ich Sie, nochmal, also gibt es noch etwas, was Sie an Gedanken dem Zuschauer mit auf die Reise geben möchten?
Naja, ich glaube, wir sind im Grunde diejenigen, die das Schicksal selber bestimmen durch unseren Konsum. Ja? Wenn zum Beispiel alle mitmachen bei so einer E-Identität, dann brauchen sie sich nicht wundern, wenn sie in 10 Jahren einfach abgeschaltet werden oder so. Wenn alle mitmachen bei diesen netten Gadgets, die so praktisch sind und unseren Alltag so versüßen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir in 20 Jahren eine transhumanistische Umgebung haben. Also insofern geht der Appell an jeden Einzelnen, immer wieder sich zurückzulehnen und zu überlegen, wozu führt das und muss ich das unterstützen? Ich habe zum Beispiel, zeige ich Ihnen hier, bewusst nur so ein Telefon, ja, so eins. Und es ist immer ausgeschaltet. Das verwende ich nur, wenn ich es brauche, weil ich irgendwo festhänge oder weil ich jemand sagen will, dass der Zug wieder verspätet ist oder so. Weil ich diesen Digitalwahnsinn nicht mitmachen will. Und ich glaube, je mehr Leute tatsächlich auch in ihrem Alltag die kleinen Schritte, die dann am Ende zu so einer transhumanistischen Vision führen, entgegensetzen, umso einfacher wird es sein, Widerstand zu leisten. Und das halte ich für notwendig, weil wenn wir es nicht tun, dann wird es einfach über uns drüber schwappen wie eine Welle.
Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Dr. Wallach, Doppeldoktor. Das haben wir auch selten.
Gern geschehen. Gern geschehen.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und damit wende ich mich an die Zuschauer. Liebe Zuschauer, wenn Sie meinen, dass dieses Interview es wert ist, dass Ihr Nachbar davon erfährt, Transhumanismus kannten Sie noch gar nicht, Ihr Nachbar vielleicht auch nicht, dann sagen Sie es ihm über den Gartenzaun. Vielleicht gibt er es ja weiter zu seinem nächsten Nachbarn über den nächsten Gartenzaun. Warum auf dem analogen Weg? Weil wir digital Schwierigkeiten haben, solche Interviews zu verbreiten. Zum Beispiel YouTube lässt uns nicht mehr zu. Sie finden das Interview eventuell auf YouTube als Kopie und wenn dann auch nur wirklich als Kopie. Und deswegen muss ich Ihnen sagen, wo finden Sie uns denn? Nämlich auf apolut.net. Dort finden Sie dieses Interview und noch viele, viele weitere und natürlich auch Zusatzinformationen im Klappentext. Und wenn Sie meinen, dass Sie den ein oder anderen Euro übrig haben, vielleicht eine Spende uns zukommen lassen wollen, dann gucken Sie bitte auch auf apolut.net nach. Da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann Sie diese Sendung sehen. Und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal einschalten, wenn es wieder heißt Apolut im Gespräch. Machen Sie es gut.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.